Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute einmal mehr ist mein Mentor in Sachen Ernährung da. Er hat mich geschult, hat mich gelehrt, er hat geschaut, dass ich 20 Kilo loswerde, so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt. Und es ist mir eine große Freude, dass er heute auch wieder da ist und mir mal wieder ein bisschen den Kopf wascht. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Heinz Reinwald.
Na, den Kopf waschen will ich dir nicht.
Nein, ich lerne jedes Mal ein bisschen daraus. Aber so aus den letzten Jahren, wo ich doch auch ein bisschen Ernährungsberatung machen durfte und auch versucht habe, das umzusetzen, was du mir gelehrt hast, kam auch immer wieder das Thema Fleisch zur Sprache. So viel Fleisch und welches Fleisch und dann kommt die Bewegung aus der veganischen Seite oder die vegetarische Seite, wir haben es manchmal auch ein bisschen schwer gemacht. Ich war auch manchmal bereit zu sagen, okay, ohne Fleisch, aber dafür viel, viel Aminosäuren, um es auszugleichen. Jetzt sag mir ein bisschen aus deinem Nähkästchen, Schatz, wie du das so handhabst.
Naja, zunächst mal, das Thema ist natürlich ideologisch und emotional belastet. Und a man convinced against his will retains the same opinion still. Ein Mensch gegen seinen Willen überzeugt, bleibt immer der gleichen Meinung. Mhm. Also insofern ist es müßig. Was ich machen kann, ist ein bisschen einen differenzierten Blick auf das Ganze zu werfen, die Pro und Kontras und vielleicht auch ein bisschen die Gefahren aufzeigen, die sowohl ein Fleischessen oder tierische Proteine mit sich bringen, die in der Massentierhaltung, denn um das geht es mir hauptsächlich, und auf der anderen Seite die vegetarische Ernährung anbetrifft. Ich weiß, dass ich niemand überzeugen will, kann, der hier in seiner Religion steckt, und ich esse viel zu gern Fleisch und Fisch und Geflügel, als dass ich meine Religion verlassen würde. Mhm. Aber es kann ja auch ein Nebeneinander der Religionen geben, und man kann versuchen, innerhalb seiner Religion so gut wie möglich auf sich aufzupassen. Und das müssen sowohl die Fleischesser in ihrer Religion als auch die Veganer und Vegetarier in ihrer. Und das ist vielleicht ein bisschen mein Ziel der differenzierten Aufklärung, der toleranten Haltung, dass man sich gegenseitig einfach respektiert. Und das ist ja auch ein bisschen die Philosophie meines Unternehmens. Wir haben sehr viele Veganer und Vegetarier, eben weil wir eine Möglichkeit einer optimalen Proteinversorgung liefern, ohne dass man jetzt auf tierische Produkte umsteigen.
Meine erste Frage ist, du hast das Wort Massentierhaltung gesprochen. Würde rein vom Stoffwechselprozess her es mit der Massenfleischproduktion überhaupt funktionieren, in die Ketose zu kommen? Oder ist der Schaden, den man sich mit solchem Fleisch zufügt, noch größer, um es lieber sein zu lassen?
Also ich würde jetzt mal zwei Dinge nicht vermengen. Die ketogene Ernährung, Ketose, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, und das Fleischessen an sich. Betrachten wir doch mal die tierische Nahrungsessen an sich. Empfehlen kann ich hierzu ein Buch. Und zwar das Buch von einer radikalen Feministin und Veganerin.
Ethisch Fleischessen?
In Deutsch heißt es Ethisch Fleischessen, und ich finde leider den Titel nicht sehr schön. Es ist viel besser der amerikanische Titel The Vegetarian Myth. Der vegetarische Mythos. Aber die Deutschen haben immer ein bisschen so das Gefühl, sie müssen missionieren. Ethisch. Nicht? Wir sind ethisch. Mhm. Ah, gut. Okay. Aber nichtsdestotrotz, der Inhalt des Buches ist mehr als lesenswert. Es handelt sich da um eine Veganerin, die 20 Jahre vegan gelebt hat, bis sie so sterbenskrank geworden ist, dass sie umgestiegen ist wieder auf normale Mischkost mit Fisch, Fleisch, Geflügel und wieder gesund wurde. Also das heißt, es ist auch ein Buch ohne Anklage. Mhm. Ich habe das auch schon einigen Vegetariern gegeben, die dann mir sehr dafür gedankt haben, so sie es denn gelesen haben. Nicht? Also das wäre jetzt mal der Vorspann.
Also das war eigentlich das Buch, wo eigentlich der letzte Tropfen war, dass ich wieder angefangen habe,
Fleisch zu essen. Du warst so ein Fall. Ich habe noch ein paar andere Fälle, die dann einfach zum Nachdenken gekommen sind. Wichtig ist jetzt aber auch zu sagen, die Botschaft des Vegetarismus, der Veganer, nämlich wie wir mit unseren Tieren umgehen, die muss gehört werden. Mhm. Und die muss laut hinausgeschrien werden. Denn das, was passiert an unseren Schlachthöfen, in unseren Tierzuchtbereichen, das ist nicht nur für die Tiere grausam und schrecklich und ich weiß nicht was, sondern das ist auch für uns nicht gut. Denn wir essen diese Grausamkeiten. Wir essen diese hormonelle Stresssituation. Wir essen dieses minderwertige Fleisch und müssen deshalb mehr von diesem minderwertigen Fleisch essen, weil es minderwertig ist und uns nicht ernährt. Und es fehlernährt uns auch noch. Nicht? Das muss man einfach sagen. Es gibt Studien aus Frankreich, da haben die zwei Diätgruppen eingeteilt, die das Gleiche gegessen haben. Die einen aus dem Supermarkt und die anderen Bio. Die Diätgruppe Bio hat, obwohl sie das Gleiche gegessen hat, in einem Zeitraum von 6 Monaten, ich glaube, 3 oder 4 Kilo mehr abgenommen als die anderen. Nur weil das Bio war und das andere nicht. Das bedeutet, in dem Moment, in dem sich der Körper besser ernährt findet, und das tut er, wenn er Bioware hat, auch Biofleisch, ist er nicht nur schneller satt, sondern auch besser genährt und dann gibt der Körper einfach seine Reserven frei. Mhm. Nicht? Und das war für mich einer der ganz faszinierenden Studienergebnisse. Gleiche Kost, nur Bio und nicht Bio. Und das ist für mich eine wichtige Botschaft und deswegen ist auch hier die Differenzierung zwischen Fleisch und Fleisch erstmal das Wichtigste. Ne? Die Produktion, du isst, du bist, was du isst. Und wenn du dieses Massentierhaltungsfleisch futterst, dann kannst du auf die Dauer auch nicht gesund werden, auch nicht mit der ketogenen Ernährung. Nicht? Und ich erinnere mich, vor vielen Jahren habe ich mal eine Sendung im Bayerischen Rundfunk gehört, glaube ich, war ja, Bayerischer Rundfunk, über den Fürther Schlachthof. Man hat damals den Nürnberger Schlachthof und den Fürther Schlachthof aufgelöst und zentralisiert zu einer riesen Massentierschlachtung. Und das wollten die Fürther Metzger nicht mitmachen. Und sie haben einen Antrag bei der EU gestellt, einen eigenen Schlachthof in Fürth. Regional maximal 60 Kilometer werden die Tiere transportiert und so weiter, eine artgerechte Schlachtung und so weiter. Und das hat die EU nicht genehmigt. Nein, man wollte zentralisieren, man wollte Massentierhaltung fördern, man wollte das auch das Einkommen konzentrieren an bestimmten Firmen. Dann sind die Fördermetzger hergegangen und haben gesagt, na gut, dann machen wir einen eigenen Schlachthof, einen kleinen. Und das haben die gemacht. Und da gab es ein Interview mit einem Metzger und das fand ich so süß, das habe ich heute noch in Erinnerung, obwohl es schon sehr lange her ist. Da sagte der, ja, wir dennerfei die Schweine nicht mehr als 60 Kilometer in Schlachthof. Und dann dürfen die erst einmal ein paar Tage da sein, da werden die duscht und das mögen die fei.
Nö.
Also ich habe hab das so nett empfunden. Ja? Ja. Natürlich, wir schlachten Tiere, wir leben davon. Ja. Aber ich fand es trotzdem gut, dass der Bauer oder der Metzger sich auch noch um seine Tiere sorgt. Und ich habe in der Tat, die gibt es nur in Metzgereien, nicht in Supermärkten, dieses Fleisch. Also die haben da eine Genossenschaft gebildet und haben sich da vereint. Nicht? Ähnlich wie die Raiffeisenbanken. Und ich habe dort ein Fleisch gekauft in einer Fürther Metzgerei und das kann man nicht vergleichen. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und dies wieder zu schmecken, mal ein Fleisch von einem Bio-Bauernhof zu kaufen, mit neuen Schlachtmethoden, wo das Tier gar nicht mehr mitkriegt, also auch gar nicht mehr in den Stress kommt, dass es geschlachtet wird. Das sind Dinge, denen müssen wir ins Auge schauen. So ist unser Leben. Nicht? Aber das ist für mich schon eine tolle Entwicklung, die da jetzt auch über den Anstoß der Vegetarier und Veganer kommt. Ja. Nicht? Ich meine, das laute Geschrei ist wichtig. Ich meine, genauso wie das verrückte Rumfahren im Kreis bei den Rennfahrern. Das Ergebnis waren dann bessere Bremsen im normalen Auto. Nicht? Und genauso ist es hier. Wir müssen einfach auf die Barrikaden gehen und als Verbraucher einfordern. Aber solange wir als Verbraucher nicht darauf reagieren, solange uns das Auto noch wichtiger ist mit 18% jährlichen Kosten gegenüber 11% für Ernährung, so lange wird sich daran nichts ändern, weil die Supermärkte würden schon reagieren, die würden schon gern mehr Biofleisch verkaufen.
Wenn es gekauft wird.
Aber das wird nicht gekauft, weil es teurer ist.
Ja, ja, klar.
Also das heißt, es fehlt die Wertschätzung, es fehlt das Bewusstsein. Und ich denke, dass diese vegane und vegetarische Bewegung als eine extreme Bewegung ihren wichtigen Beitrag dazu leistet, dass wir ins Denken kommen.
Hm. Ja? Klar. Ich habe einen Bauern kennengelernt im Appenzell, der hat nicht viele Rinder und macht ein japanisches Verfahren mit Bier. Also die Kühe werden zweimal am Tag einmassiert mit Bier.
Ja.
Und wo ich dort war und er mir das gezeigt hat, das war unglaublich. Alle Kühe kamen gerannt und alle haben den Kopf so raufgestreckt und er hat da massiert.
Ja,
und
ja.
Die waren so schön, diese Tiere, so glücklich, auch wenn er eine Nutztierhaltung hat.
Ja, ja,
aber der Metzger ist irgendwo 500 Meter entfernt, jeden Tag geht er dorthin spazieren.
Ja,
das ist, diese Stresshormone gibt es gar nicht.
Ja, ich habe es heute auch mit deiner Frau noch kurz besprochen, als wir über die Kühe gesprochen haben, die da ständig die Nacht so durchbimmeln.
Ja.
Ich dachte früher, das wäre vielleicht Stress für diese Kühe, aber ich habe vor kurzem einen Dokumentationsbeitrag gesehen über Almabtrieb. Und das war das Gegenteil. Die Kühe, die keine Glocke hatten, waren eifersüchtig auf die Kühe, die Glocken hatten. Die wollten unbedingt Glocken. Es war so toll, wie die Kühe praktisch sich gedrängt haben, auch geschmückt zu werden, auch etwas umgehängt zu werden. Also es war ganz putzig. Ich denke, aber um nochmal zurückzukommen, Fleisch, es ist unsere Basisernährung. Wir kommen nicht umhin, das Thema Fleisch zu erörtern. Also aus meiner Sicht, wenn ich die Vorfahren, unsere ja millionenalte Geschichte angucke, so einfach geht das nicht. Aber wir müssen wieder zurück zu einem anderen Umgang mit der Natur, einem anderen Umgang mit den Tieren. Mhm. Das haben die Naturvölker auch getan. Mhm. Und insofern ist diese extrem andere Bewegung schon wichtig, dass wir da von dem anderen Extrem wieder in die Mitte kommen.
Kannst du mir noch zwei Fragen zum Beispiel beantworten? A, wie viel Fleisch soll es denn sein pro Woche? Und ist der Mensch unterschiedlich veranlagt, wenn ich jetzt da zum Beispiel das Stichwort Blutgruppe anschaue? Gibt es da Menschentypen, die brauchen mehr Fleisch? Ich habe so einen Sohn zu Hause gehabt, der einfach wirklich fleischhungrig war.
Ja.
Und
ja,
andere wie meine Frau, die braucht das eigentlich nicht.
Ja, es gibt ja diese Blutgruppendiät von, ich glaube, Adamo oder wie er heißt, ich habe den Namen jetzt nicht genau im Kopf, der das schon seit Jahren propagiert und da mag wohl was dran sein. Für mich geht es wesentlich darum, dass wir einen bestimmten Proteinbedarf haben. Wie wir ihn dann decken und was das Pro und Contra der jeweiligen Proteinquellen ist, mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber zu sagen, wie viel Fleisch ich brauche, wie viel Fisch ich brauche, wie viel andere Proteine ich brauche, das ist ungefähr so, wie wenn du mich fragst, wie viel Benzin braucht dein Auto? Naja, wenn ich mit 180 auf der Autobahn hindüse oder dann mit 70 Stop and Go in der Stadt, unterschiedlicher Verbrauch, unterschiedliche Stresssituationen. Wenn du gemütlich auf der Autobahn fährst, hast du nicht zu viel Stress, kannst du untertourig fahren, brauchst du weniger Benzin
sehr
auf Langstrecke.
Sehr politische Antwort.
Ja. Nein, so ist es.
Ja, verstehe
ich gut. Ich habe jetzt einen Krebspatienten in der Diät. Ja, der hat jetzt abgenommen, Haut im Knochen. Da sage ich, ja, du musst 30 bis 40, vielleicht mehr Presslinge am Tag nehmen. Dein Körper ist im Großkampf. Das ist wie Hochleistungssport. Ja? Ich kann sowas nicht einfach Pi mal Daumen beantworten. Ich muss das immer individuell aus der Situation des Menschen. Eine 1,65 große zierliche Frau braucht, hat einen anderen Proteinbedarf als 1,95, als der Arnold Schwarzenegger.
Ja, klar. Aber jetzt hast du gerade das Stichwort gebracht, Proteine. Und da möchte ich dich eigentlich nochmals bitten, hier nochmals ganz klar und deutlich uns zu sagen, es gibt so viele Leute, die mit diesen Proteinshakes durchs Leben gehen. Bodybuilder, die meinen, sie tun was Gutes und stinken vor sich hin. Ja, passiert da mit diesen Menschen und wie könnten sie es verhindern?
Ja, zunächst frag mal, warum stinken sie? Ne? Warum haben sie so viel Winde?
Das ist das Ammoniak, oder?
Nein, am Zucker liegt das. Das liegt am Zucker, der natürlich abgebaut wird im Darm. Mhm. Und das ist das, was die meisten übersehen. Zunächst Molke, also Whey-Protein, ist ja ein Schweinefutter. Und man hat in den 60er Jahren, haben kluge Marketingstrategen in den Vereinigten Staaten entdeckt, dass es da einen Markt bei Bodybuildern gibt. Man muss es nur intelligent genug gestalten und verkaufen. Und entsprechende Werbefiguren bringen, die durch hartes Training, steroides Doping und ein bisschen Milchshakes zu großem Wachstum kommen. Und das ist gelungen. Seitdem sitzt der Glaube, dass diese Shakes gesund sind, sehr tief. Es ist kaum auszumerzen. Aber das ist natürlich nicht so. Molke hat, ich glaube, 16% Aufbauwert, Anabol, und 84% Katabol. Das heißt, es wird Stickstoffabfall generiert, was die Leber und die Nieren belastet. Und eben, und das ist eben das, was dann stinkt, durch den Abbau des Kohlenstoffgerüsts in der Aminosäure, die zu 84% Katabol verwertet wird, entstehen dann natürlich Zucker, die im Darm zu entsprechenden Auswüchsen führen. Und das kannst du in einem Hardcore-Studio richtig erleben. Ne? Die hauen sich ja da die Shakes rein und dann macht pff, pff, ja. Mhm.
Und wird dort Ammoniak gebildet? Weil man riecht durch das Ammoniak und dieses Ammoniak geht ja ins Blut und ins Hirn, oder?
Jetzt kommt der nächste Punkt. Das ist jetzt aber nicht das Ammoniak, das über den Urin ausgeschieden wird, sondern das ist das Ammoniak, das jetzt aufgrund von Verdauungsstörungen im Darm verwertet wird von den dort sitzenden proteolytischen, also eiweißabbauenden Bakterien. Das führt einmal zu einer Überbasung des Darms. Und der Darm sollte ja leicht sauer sein, zwischen 5,8 und 6,4 etwa. Das ist er aber nicht, wenn die Magenverdauung gestört ist, die Dünndarmverdauung in der Folge gestört ist und dann das ganze unverdaute Eiweiß in den Dickdarm rutscht, wo es die Nahrung bietet für die proteolytischen, die eiweißabbauenden Bakterien. Und aus diesem Stoffwechsel wird dann auch Ammoniak noch freigesetzt. Mhm. Und das Schlimme ist, dass Ammoniak ist ja ein hochalkalisches, flüchtiges Gas, das dann in Flüssigkeiten zu Ammonium, seiner korrespondierenden Säure, umgewandelt wird, greift aber in dieser Eigenschaft sehr basisch zu sein. Es ist dann auch als Ammonium noch basisch mit 9,3 pH. Und das ist eben schädlich an der Darmwand. Mhm. Und das führt zu Störungen, denn dort läuft ja über die Darmmucosa, über die Darmbakterien, über das Mikrobiom im Darm, läuft ja auch der gesamte Stoffwechsel, Entgiftungsstoffwechsel, Immunstoffwechsel und so weiter und so fort. Und der wird natürlich durch diese hohe basische Last, die durch den Ammoniak über die nicht erfolgte Eiweißverdauung erzeugt wird, führt zu entsprechenden Erkrankungen, ja.
Aber man hat ja auch nicht das Gefühl, nur, das geht nur, ja ins Hirn, oder? Ja. Ich meine, da können Sie kaum mehr richtig reden. Oder?
Ja gut, also das ist jetzt das nächste Thema, dass ein zu hoher Blutammoniumspiegel natürlich auch zu entsprechenden Vergiftungserscheinungen im Gehirn führt. Wir kennen das ja.
Aber müssen eigentlich da nicht pflichtmäßig her diese Verkäuferschaften von diesen Kilo...
Die wissen das nicht.
Ja, aber die müssen doch geschult werden.
Die wissen das nicht.
Ich meine, da ist ja unglaubliche Gefahrenherde.
Die können gar nichts dafür. Die glauben, was Gutes zu tun. Das wissen die nicht. Das wissen die nicht. Ich habe sogar Studiobesitzer gehabt, die haben sich dann geschämt. Mhm. Ja, ich habe ihnen erzählt, nee, hör mal, wenn man das nicht weiß, dann denkt man, das, was in der Werbung gesagt wird, ist wahr.
Nicht? Also Sie haben zwar die Wirkung, Sie sehen Ihre Muskelwachstum und
ja,
fühlen sich vielleicht gut.
Jein. Ne? Wenn ich nehmen wir mal an, ich gewinne 16% Anabol aus einer entsprechenden Menge an Proteinen, dann muss ich einfach die fünffache Menge nehmen, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich zu unseren Aminosäuren. Mhm. Nur, ich nehme dann halt auch gleich noch die fünffache Menge Katabol zu mir. Sprich Zucker, sprich Ammoniak. Mhm. Und das sollte schon mal, aber große Kreise haben da kein Interesse. Die Lebensmittelindustrie hat kein Interesse, darüber aufzuklären. Mhm. Denn sie verdient am Billigen. Zucker ist billig. Billige pflanzliche Proteine sind billig.
Aber wenn man das gesund machen möchte, ein körperliches Training oder Aufbautraining, ein Bodybuilder sein möchte, Muskelaufbau betreiben will, dann müsste man sich eigentlich genau wieder mit Aminosäuren beschäftigen, die eben keinen großen katabolen
Aspekt haben, sondern hauptsächlich anabol verwertet werden. Genau, das ist der Punkt. Und das ist eben, und jetzt kommen wir ja leider zu dem wichtigen Thema wieder Fleisch, Fleisch, Eier haben im Vergleich zu pflanzlichen Proteinen einfach viel höhere anabole Werte. Also ich sage jetzt mal, ein gutes Fleisch, guter Fisch hat bis zu 36% anabol, während ein pflanzliche Proteinquelle maximal 18% anabol hat. Das heißt, die doppelte Menge anaboler und entsprechend geringer kataboler negative Aspekte.
Aber das ist wieder so ein Punkt. Ich meine, ich kenne diese Studie, ich kenne diese Tabelle, aber wieso redet niemand darüber?
Weil kein gesteigertes Interesse von Seiten derjenigen vorhanden ist, die ihr Geschäft über andere Dinge machen.
Mhm. Aber es ist ja Wissenschaft, das sind ja Fakten.
Gut.
Mhm. Okay. Nett, aber mit darüber
geredet. Es ist auch Fakt, dass ich nicht so viel Zucker esse und alle essen Zucker. Oder die meisten. Also so kann man nicht argumentieren. Mhm. Ich sage jetzt mal, es ist immer noch so, dass 90% nicht aufgeklärt sind über das Problem.
Und genau hier nochmals, wenn wir wieder Bodybuilder wieder weggehen, die Leute, die einfach eine überzeugte vegane oder vegetarische Ausrichtung haben, sollten sich auch bewusst sein, dass man diese Aminosäuren eigentlich zuführen sollte, um nicht in einen abbauenden Prozess zu kommen.
Richtig. Das reicht aber nicht, denn die haben meistens noch Folsäureprobleme, die haben meistens noch Vitamin B12-Probleme und die haben meistens noch ein Eisenproblem.
Ich glaube, das hat sich ziemlich durchgesprochen, das B12 zu supplementieren. Oder ich glaube, das B6 ist es ja auch noch.
Ja, oder? Die ganze B-Gruppe, B12
das
ist aber insofern...
Das wissen schon viele, oder?
Ja, wissen inzwischen viele. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass es ein Methylcobalamin ist und kein Hydroxycobalamin, also schon das bereits die aktivierte Form des B12.
Weiß das der Verkäufer von diesen Stoffen, wenn ein Veganer kommt?
Also ich muss sagen, die Szene hat ausgesprochen großes Ernährungswissen.
Gut.
Ja, sie sind ideologisch blockiert, was die tierischen Nahrungsproteine anbetrifft, aber sie haben einen sehr viel höheren durchschnittlichen Bildungsgrad. Sie haben einen sehr viel höheren Ernährungswissen als normale Leute. Mit denen kann ich gleich auf den Punkt kommen. Und wenn ich sage, die Schranke tierische Nahrungsproteine können wir kippen, indem wir substituieren. Aber wir müssen darauf achten, dass es dann zu Mangelerscheinungen kommen kann im Bereich Blut, Eisen. Nicht? Also das rote Fleisch ist einfach rot, weil es eisenhaltig ist. Die Anämie, gerade bei Frauen, latente Anämien und so weiter, das alles muss in die Überlegung einbezogen werden, kann aber substituiert werden. Nicht? Aber ich muss mir darüber bewusst sein.
Die Zeit ist schon wieder durch mit dir. Ich erinnere mich nochmals an das Buch Ethisch Fleisch essen, wo du mir mal gesagt hast, ich auch gelesen habe als dazumaliger Vegetarier.
Kann ich nur empfehlen, ist ein tolles Buch.
Ja. Und das hat mir eigentlich die Sichtweise ein bisschen verändert, denn eine reine Monokultur im Getreide oder in Pflanzenwirtschaftwesen bringt unglaublich viel Tiere um.
Ja.
im Kleinstwesen, Erdwesen und, was man sich eigentlich aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten sich überhaupt nicht bewusst war.
Nein, es wird weggeblendet. Weggeblendet.
Und dann habe ich mich doch ein bisschen als ein Scheinheiliger gesehen, auf das eine zu verzichten und auf der anderen Seite doch etwas zu treiben, was auch nicht okay ist. Also wir müssen wirklich auf rigorose biologische Ernährung umschwenken. Und das ist einfach nicht nur beim Fleisch, sondern auch beim Gemüse so.
Ja.
Lieber Heinz, danke für die Freude einer weiteren Vorlesung oder eine Lehrhalbe Stunde, die ich von dir wieder genossen habe. Herzlichen Dank.
Ja.
Und Ihnen geht's hoffentlich genauso, liebe Damen und Herren am Fernsehen. Ich hoffe, auch Sie durften einiges wieder vom Dr. Heinz Reinwald lernen und vielleicht auch umsetzen in Zukunft. Und bitte, wenn Sie irgendwo einen Bodybuilder oder einen fitnessavisierten Menschen kennen, der sich mit diesen großen Shakes beschäftigt, mögen Sie ihm doch bitte diese Sendung unter die Nase halten. Der möge sich das mal anschauen und dieses Wissen vom Dr. Heinz Reinwald integrieren in sein ganzheitliches Wissen und vielleicht einen anderen Weg wählen. So, das würde ich mir wünschen und Ihnen wünsche ich jetzt alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.